darf jetzt über dieses Thema Jesus Sorge du sprechen, tue das Ganze allerdings im Rückblick behandeln. Mein Zwillingsbruder, ich mit weiteren 4 Brüdern sind vor 30 Jahren zum Priester geweiht worden. Und gerade in diesem Sinn möchte ich aus dieser Perspektive über diesen Gedanken Jesus Sorge du nachdenken. Und ihr werdet merken, wie das Leben oft, ja, wie ein roter Faden ist, wenn es um unseren Glauben geht, wie das eine auf das andere aufbaut. Wenn man einen Aspekt herausgreift, ist es gut und wichtig, aber wenn man den Gesamtüberblick nicht kennt, dann tut man sich schwer, das Ganze auch richtig zu verstehen. Kurz einzelne Gedanken aus der Kindheit. Jesus, sorge du. Wer denkt da nicht gern zurück an seine Erstkommunion, an die erste heilige Kommunion? Die kleine heilige Therese hat ihr großes Erlebnis, ihr großes Erwachen im Glauben, gerade auch in der Erstkommunion erleben dürfen, wo sie ganz stark diese Berührung von Jesus erfahren durfte. Ich selber muss gestehen, dass bei mir bei der Erstkommunion ein solches spürbares Erlebnis nicht da war. Wenn ich zurückdenke an die Erstkommunion, da kommt mir mein Anzug, mein Erstkommunionanzug in den Sinn. Das war für mich ganz wichtig und die wunderschöne Erstkommunionkerze. Und auch wenn es natürlich Nebensächlichkeiten waren, war das für mich schon ein Zeichen, dass es etwas Besonderes war, die erste heilige Kommunion. Und das darf man ja auch nicht so kurz sehen, dass die Kinder auch aufgrund von diesen Äußerlichkeiten erkennen dürfen, es ist etwas Besonderes. Und auch wenn ich es nicht verstehen kann, Jesus, der Sohn Gottes, kommt zu mir. Was prägend war für unsere Kindheit, also wenn ich im Plural spreche, dann denke ich an meinen Zwillingsbruder, an uns Geschwister. Was prägend war, war die Werktagsmesse. Wie hat einmal ein alter Bauer zu mir in der Pfarre gesagt, er spürt, dass er mehr Segen, mehr Gnade bekommt, wenn er werktags zur Heiligen Messe geht. Weil sonntags, das ist ja Pflicht, ist ja die Sonntagspflicht. Und wenn er werktags freiwillig zusätzlich zur Heiligen Messe geht, dann spürt er immer wieder einen besonderen Segen, eine besondere Kraft. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Schlüssel zum Zugang dieses Gedankens, Jesus, sorge du, die Werktagsmesse. Ist es etwas Besonderes, die Heilige Messe, die Heilige Eucharistie? Dann ist es etwas Besonderes, dass wir hier uns immer wieder öffnen dürfen für diese Gnaden, die die Heilige Messe uns weiter vermitteln möchte. Und wir als Kinder hatten einfach ja diesen Segen, dass unsere Eltern uns mitgenommen haben. Das hat sich auch langsam entwickelt. Ich möchte es immer wieder betonen, im Glauben entwickeln sich die Dinge langsam, so wie in der Natur. Jesus bringt immer wieder diese Gedanken vom Samenkorn, welches wächst, langsam wächst und seine Zeit braucht, bis es Früchte bringt. Deswegen auch im Glauben Geduld haben, nicht glauben, jetzt habe ich es erkannt, jetzt muss es in der Fülle schon da sein. Nein, es entwickelt sich. Und so war es eben bei uns in der Familie so. Am Anfang sind die Eltern am Dienstag und Freitag mit uns Kindern zur Frühmesse gegangen. Und dann kam der Mittwoch und der Montag dazu. Und ganz am Schluss, nach vielen Jahren, dann eben auch noch der Samstag und der Donnerstag. Das heißt, damals in der Region von Ulm-Neu-Ulm, da gab es noch diese Vielfalt von Messangeboten, sei es in der Stadtpfarrkirche, sei es im Franziskanerklösterle. Heutzutage ist das Ganze schon viel, viel aufwendiger. Ihr wisst, hier wird die Liebe oft erprobt heutzutage. Ich spreche nicht von Altötting, aber von anderen Gebieten, wo man dann oft ohne Auto gar nicht mehr zur Heiligen Messe kommt. Aber wenn dann hier das Teufelchen kommt und sagt, so weit mit dem Auto fahren zur Heiligen Messe, dann sich sofort erinnern, ich fahre auch so weit mit dem Auto zum Einkaufen. Und so wie es für den Leib wichtig ist, dass es etwas Gutes, qualitätsmäßig Gutes bekommt, so dürfen wir auch für die Seele schauen, dass wir für die Seele die notwendige Nahrung bekommen. Und wenn es natürlich über die Heilige Messe etwas zu berichten gibt, dann war es etwas Besonderes, dass wir als Ministranten bei der Wandlung gekniet sind. Manche mögen lächeln, aber es waren gerade die 70er, 80er Jahre, wo wir Kinder waren. Es war gerade nach dem Konzil, wo alles modern war, was neu war. Und der Großteil der Ministranten ist eben gestanden bei der Wandlung in der Stadtpfarrkirche. Und die Hügers, das war schon bekannt, die knien eben bei der Wandlung. Und da wurden uns natürlich andere Ministranten zugeteilt, die da eben mitgemacht haben. Aber hier hat es schon angefangen, dass wir als Kinder Zeugnis gegeben haben. Wir haben es von den Eltern gesehen, von den Eltern gelernt. Und dann ist in uns die Überzeugung gewachsen, dass wir das auch tun wollen. Bei der Wandlung wohlgemerkt, niederzuknien. Auch wenn wir davon einzeln belächelt worden sind als rückständig. Es war schon vor 50 Jahren so, dass man rückständig war, scheinbar rückständig, wenn man eigentlich die Tiefe erkannt hat von der heiligen Eucharistie, von der Wandlung oder von der heiligen Kommunion. Später dann in der Gemeinschaft der Brüder Samariter kam dann noch der zweite Augenblick des Kniens dazu bei der heiligen Kommunion. Unser Gründer hat uns immer wieder mit viel Geduld erklärt, denkt daran, in der Heiligen Schrift steht, dass vor dem Namen Jesu jedes Knie sich beugen soll. Wenn schon vor dem Namen Jesu jedes Knie sich beugen soll, dann erst recht vor Jesus Christus selber, der in der Heiligen Eucharistie bei uns ist. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, wenn wir an diesen Gedanken, dieses Gebet denken, Jesus, sorge du, dass wir ihn auch dort erkennen, dass wir ihn dort verehren, dass wir ihn dort anbeten, wo er wirklich gegenwärtig ist, nämlich im Sakrament der heiligen Eucharistie. Jesus, sorge du, ihr werdet das immer wieder merken, schließt natürlich alle Sakramente mit ein. Und es ist ja nicht nur ein Gebet, sondern es ist immer wieder dieser Augenblick, wo wir uns mit Jesus verbinden. Habe es gestern bei der Predigt kurz angedeutet, die Seelen, die es im Leben geschafft haben, mit der Gnade Gottes natürlich, sich mit Jesus aufs Innigste zu verbinden, durch die Gebete genauso wie durch die heiligen Sakramente, durch seine Worte, genauso wie durch ein heiligmäßiges Leben, die können darauf hoffen, dass sie fast direkt nach dem Tod in den Himmel kommen und sich das Fegefeuer sparen. Das Fegefeuer, wenn ich das so richtig verstehen darf, besteht darin, das nachzuholen, was wir auf der Erde versäumt haben. Das heißt, dieses Bestreben, Jesus immer ähnlicher zu werden, mit Jesus immer mehr eins zu werden. Und da hilft natürlich die heilige Beichte. Da haben uns die Eltern schon immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Im Franziskanerklösterle in Ulm haben wir besonders gern gebeichtet, weil da war es kein Beichtstuhl, sondern ein Beichtzimmer, wo wir reingehen konnten. Und was für uns Kinder ganz wichtig war, dass die anderen nicht gehört haben, was wir gebeichtet haben. Also das war uns am schlimmsten, wenn wir vom Beichtstuhl gestanden sind und mitbekommen haben, da hört mir alles raus. Oh, das war eins vom Schlimmsten. Deswegen das Franziskanerklösterle mit dem Beichtzimmer, das war für uns eine Hilfe. Und die Eltern haben uns dazu erzogen, immer wieder zum Beichten zu gehen. Bei 6 Geschwistern fällt immer wieder was an. Die Geschwister sind dieselben, entsprechend war auch der Beichtzettel immer wieder dasselbe. Und mancher Franziskaner-Pater hat dann schon den Beichtzettel einkassiert in der Meinung, wir lesen immer wieder denselben Zettel vor, das stimmt nicht. Wir haben uns immer wieder die Mühe gemacht, einen neuen Zettel zu schreiben. Aber die Geschwister waren dieselben, ich selber war auch dasselbe mit den Schwächen. Und deswegen war das immer wieder ähnlich, fast das Gleiche, was wir Jesus teilweise Woche für Woche hingelegt haben in diesem Sakrament der Beichte. Und es ist für mich ganz wichtig zu betonen, dass die Beichte das große Liebesangebot Gottes ist, das große Liebesangebot Jesu ist. Und wenn wir sagen, Jesus, sorge du, dann dürfen wir ihm ganz bewusst all unsere Schwächen und Fehler übergeben und er nimmt sie von uns. Denkt an die Schriftstellen, Hebräer 8,15, ich vergebe dir deine Schuld, an deine Sünde denke ich nicht mehr. Ich erinnere immer wieder gern daran, an dieses Zeugnis von einer alten Tirolerin, die mir erzählt hat, im Augenblick, wo sie klinisch tot war und ihr Leben im Film an sich vorüberziehen hat sehen, da hat sie festgestellt, dass alles, was sie vorher vor der Operation in der Lebensbeichte Jesus übergeben hat, nicht mehr da war, ausgelöscht war. Ich vergebe dir deine Schuld, an deine Sünde denke ich nicht mehr. Und ich sage mir das auch, wenn ich zum Heiligen Geist bete und er gibt mir Gedanken ein aus der Kindheit, aus der Jugendzeit oder aus meinem früheren Leben, dann dürften wir dankbar sein, darf ich dankbar sein dafür, dass ich es erkennen durfte und Jesus übergeben darf, weil er alles von mir nimmt und mir wirklich in seiner Gnade diese Reinheit wiederschenkt, die wir uns alle sehnen, die wir brauchen. Deswegen keine Angst vor der Beichte, sondern die Beichte immer wieder als ganz großes Liebesangebot Jesus sehen. Jesus, sorge du. Das ist einer meiner Lieblingsgedanken geworden inzwischen. Jesus, sorge du. Was sagt der barmherzige Heiland zur heiligen Schwester Faustina? Gib mir das, was dir gehört. Ihr kennt diesen Gedanken. Gib mir das, was dir gehört. Und die heilige Schwester Faustina hat Jesus missverstanden und geglaubt, er möchte ihre Gebete, ihre guten Werke, ihr Fasten, ihre Leiden. Sagte Jesus, gib mir das, was dir gehört. All das gehört nicht dir, das machst du mit meiner Gnade. Gib mir das, was dir gehört. Was gehört mir? Meine Schwächen, meine Fehler, meine Begrenztheiten. All das, was mich letztendlich herunterzieht, das gehört mir. Und das darf ich ihm geben. Und das ist eins vom Schönsten. Ich bringe das ja auch in diesem Vortrag, in diesem ersten Vortrag, Jesus, sorge du. Das ist ein ganz neuer Gedanke, ein ganz neues Erkennen war, dass Jesus genau das von mir möchte, was mich bedrückt, was mich belastet, was mich quält. Und probiert es aus untertags. Alles, was so aufsteigt in Emotionen, in Gefühlen, gibt es Jesus. Jesus, ich gebe dir jetzt diesen Zorn, sorge du. Jesus, ich gebe dir diese Ungeduld, sorge du. Jesus, ich gebe dir jetzt diese Traurigkeit, sorge du. Jesus, ich gebe dir die Unreinheit, sorge du. Jesus, ich gebe dir meine schwierigen Brüder, sorge du. Ich gebe dir meine schwierigen Angehörigen, sorge du. Und ihr werdet es merken, das ist unwahrscheinlich befreiend. Ich muss nicht irgendwie mich verkrampfen. Oh, da kommen die Gefühle, die dürfen nicht sein. Die müssen weggehen. Keine Angst, keine Sorge. Gibt's Jesus. Und ihr werdet immer wieder staunen, wie schnell das fort ist. Was heißt das, dass ich's Jesus gebe? Das bedeutet, dass ich mich nicht mehr damit beschäftige. Klar, Jesus, ich gebe dir meine Brüder, sorge du. Das ist wie es abgeben, wie man ein Geschenk abgibt. Es ist ja kein Geschenk, wie man dieses Problem abgibt, sagt Jesus, sorge du, ich beschäftige mich damit nicht mehr. Wird sich mancher denken, ja leicht gesagt, wenn ich das einmal sage, tut sich gar nichts. Es ist richtig. Immer wieder, wenn es hochsteigt, dasselbe ja bei der Vergebung, beim Vergeben. Immer wieder, wenn es hochsteigt, Jesus, ich gebe es dir wieder, sorge du. Und ihr merkt es vor allem beim Gebet, wenn ihr in der Früh anfangt zum Beten, wie euch diese ganzen Dinge in den Kopf schießen, was am Vortag oder den Vortagen da war. Jesus, ich geb's dir, sorge du. Und damit ist dieser Gedanke, ist dieses Gefühl abgegeben. Und wenn es noch ein zweites, drittes, fünftes Mal kommt, Jesus, noch einmal, ich geb's dir, sorge du. Und das ist wirklich eine unwahrscheinliche Befreiung, wenn man diese Liebe Jesu erkannt hat, dass wir ihm alles geben dürfen. Ich möchte noch gleich hinzufügen, weil wir von Beichte gesprochen haben, das ist noch keine Sünde, wenn ich es Jesus abgebe. Wenn alle möglichen Gedanken, Gefühle, Emotionen hochsteigen, ist das noch keine Sünde. Wenn ich es ihm abgebe, dann ist es in den besten Händen. Und das Schöne ist ja, sorge du, Jesus, gib mir jetzt die Kraft. Meine Brüder, meine Schwester, meine Angehörigen zu lieben, sie auszuhalten, diese Leiden auszuhalten. Ja, freilich, da können die Leiden auch dazu. Mein Kopfweh, die Müdigkeit, die Traurigkeit, die Kraftlosigkeit, die Altersbeschwerden oder was es immer sein mag. Ich gebe es dir, Jesus. Sorge du. Und weil ich in diesem Sinn immer wieder auch gerne handle, wer tut es nicht, darf man dann immer wieder sowas für sich rausholen. Jesus, ich gebe es dir, sorge du, aber segne dafür, meine Lieben, segne dafür das, was ich heute tun muss oder tun darf. Und Jesus schenkt uns seinen Segen. Die Beichte, das Abgehen vor allem, was mir gehört, was uns gehört, das macht uns frei. Ah ja, weil ich gesagt habe, es ist keine Sünde, die Emotionen, Gedanken, die in uns aufsteigen. Sünde wird es dann, wenn ich dran festhalte. Sünde wird es dann, wenn dieser Gedanke kommt, oh, der Bruder hat mich gestern verletzt oder beleidigt. Und dann sage ich ja zu diesem Gedanken und tue ihn behandeln, bearbeiten, lass ihn groß und stärker werden. Und man merkt dann schon, wie aus dem Gedanken langsam die Gefühle wachsen und der Groll und der Zorn kommt. Und dann, wenn man dann noch nicht dagegen reagiert hat, braucht der Bruder nur beim Frühstückstisch sitzen und dann bekommt er schon auf die Nase. Der merkt hier, wie gut es ist, wenn wir schon den Gedanken, diese Gefühle, sobald sie hochsteigen, abgeben. Jesus, ich gebe dir diesen Bruder, sorge du. Und es ist so befreiend. Also probiert es aus, es ist immer wieder weg. Nicht sofort, manchmal muss man dran arbeiten. Aber Jesus nimmt alles, was uns belastet. Und was uns bedrückt. Was in der Kindheit noch wichtig war, für uns prägend war, waren die Einkehrtage, die Exerzitien. Eben genau auch schon hier, an dieser Stelle, in diesem Haus, im Franziskusheim. Das war natürlich von Neu-Ulm auch ein langer Anfahrtsweg. Die gut ausgebauten Autobahnen gab es vor 50 Jahren noch nicht. Da musste man um München herumfahren oder durch München durchfahren. Das war dann so eine kleine Weltreise, vor allem für den Papa, Mama mit Auto voller Kinder. Wir haben ja auch teilweise ja Kinderbetreuung gehabt. Aber wir sind hier dann aufgewachsen in dieser Atmosphäre des Glaubens und haben damals schon eine besondere Beziehung zur Gnadenmutter von Altötting bekommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Glaubensvertiefung, dass wir uns immer wieder die Zeit nehmen, unseren Glauben zu vertiefen, uns weiter zu bilden und in diesem Sinn die Liebe Gottes immer tiefer erfassen zu können. Die Einkehrtage, die Exerzitien und das, was Sie, was ihr heute macht, das ist zum Heile eurer Seelen. Und ihr merkt es dadurch, dass das Wetter jetzt so gut mitspielt, haben wir wirklich auch innerlich das Gefühl, dass wir nichts verlieren an Zeit und in diesem Sinn nur gewinnen, weil die anderen für uns daheim Schnee räumen. Weiter ging es dann, wenn ich die Kindheit verlasse, mit dem Klostereintritt, dass wir natürlich zu zweit eingetreten sind, ist auch verständlich, mein Zwillingsbruder mit mir zusammen. Und das, was ich auch noch erwähnen muss, was für uns als Kinder prägend war, ganz wichtig war, war das Vorbild gläubiger Priester. Wir bekommen momentan in den Medien alles serviert, was daneben gegangen ist, alles, was verpfuscht worden ist. Und jeder einzelne Fall ist einer zu viel, ist keine Frage, es ist für uns nicht nachvollziehbar, was da so alles gewesen ist. Aber wenn man die Zahlen anschaut, dann ist es in diesem Sinn auch wichtig, dass wir sagen, sind das 2% von den Priestern und Ordensleuten. In der Gesellschaft ist der Prozentsatz noch viel höher von den Personen, die sich entsprechend schuldig machen. Aber wie gesagt, nichts schönreden. Es ist nur so, dass wir in dieser unseren Zeit heute besonders darauf aus sein müssen, den Kindern und Jugendlichen gläubige Priester zu zeigen, zu gläubigen Priester mitzunehmen. Die gibt es und die gibt es nicht wenige. Man darf natürlich sich schon ein bisschen Mühe machen, aber das ist das, was uns Kinder letztendlich geholfen hat, bei diesen Exerzitien und Einkehrtagen, dass wir gemerkt haben, das sind Priester, die sind begeistert vom Glauben, die sind voller Liebe zu Jesus und zur Mutter Gottes. Und damals war das noch etwas Besonderes, gerade auch hier an diesem Ort oder für uns im Raum Neu-Ulm war natürlich das Kloster Brandenburg auch eine ganz große Möglichkeit, Exerzitien und Einkehrtage zu machen und die Anbetung. Das war das, was wir durch diese Priester wieder vermittelt bekommen haben. Die Anbetung, die Marienliebe, der Rosenkranz. Und versucht gerade, wenn ihr Kinder oder Jugendliche begleitet, sie auch immer wieder mitzunehmen, dorthin, wo gläubige Priester sind. Dass sie in diesem Sinn einen Eindruck bekommen, was man tun kann für Jesus Christus, wie man den Glauben leben kann. Und so wie in den Exerzitien und Einkehrtagen uns diese gläubigen Priester schon fasziniert haben, uns Kinder und Jugendliche, war es dann natürlich auch ein gläubiger Priester, unser Gründer, der uns in diesem Sinn begeistert hat, weil er überall über Jesus, über das Evangelium, über den Glauben gesprochen hat. Nicht nur in der Kirche, wie wir es gewohnt waren als Ministranten von unserem Stadtpfarrer, sondern auch, wenn er zum Einkaufen gegangen ist, wenn er irgendwo auf der Straße war. Erkennbar an seinem Talar, polnischer Geistlicher, war für die polnischen Geistlichen damals noch eine Selbstverständlichkeit, im Talar zu gehen, erkennbar als Priester und auch an seinen Worten identifizierbar als katholischer Priester. Und genau das hat uns als Jugendliche begeistert. Und denkt daran, wenn es heute eine Berufungskrise gibt, dann deswegen, weil viele Kinder und Jugendliche keine Vorbilder mehr haben, nur noch Negativschlagzeilen lesen und in den Köpfen haben, da heißt es, möglichst dafür zu sorgen, dass sie auch positive Vorbilder bekommen und kennenlernen. Und wie gesagt, dieses Priestervorbild, das hat uns geholfen, in die Gemeinschaft einzutreten. Auch hier wieder ein Zeichen, wie etwas langsam wachsen darf. Ich kann mich noch erinnern, wie dann die Priestergebetsbücher, das Stundengebet heißt es, das Brevier, bestellt worden ist. Meine erste Reaktion für mich als Jugendlicher war ein Schock. Ich habe nur gewusst, so ein dickes Gebetsbuch, das wird jetzt bestellt und das müssen wir jetzt jeden Tag beten. Und es war für mich wirklich eine Trauerphase. Also ja, nichts gegen Beten und Singen und Gott loben und preisen, aber so ein dickes Buch jeden Tag, Tag für Tag, das war für mich eine Herausforderung. Und nach 30 Priesterjahren muss ich sagen, dass ich dieses Stundengebet, dieses Breviergebet, die Psalmen wirklich lieb gewonnen habe. Und auch ein Gedanke, wenn man Psalmen liest, das Beste ist, man stellt sich vor, dass diese Psalmen Jesus gebetet hat, Jesus gesprochen hat und teilweise ganz auf Jesus zugeschnitten sind. Und wenn wir ja dieses Ziel haben, Jesus ähnlich zu werden, uns mit Jesus immer wieder zu verbinden und zu vereinigen, dann sind es gerade auch die Psalmen, wenn wir sie im Geiste Jesu beten, die uns helfen auf diesem Weg der Vereinigung mit Jesus Christus. Was dann in meinen ersten Klosterjahren für mich auch prägend war, war der Tabernakel, die heilige Eucharistie. Ich sage es bewusst, wenn die Erstkommunion noch nicht so den Zugang gebracht hat, so war es später immer wieder der stille Besuch vor dem Tabernakel. Und das habe ich gerne gepflegt. Ich liebe auch diese Worte vom heiligen Don Bosco, der zu seinen Jungen gesagt hat, wollt ihr eure Schwierigkeiten, eure Schwächen überwinden und von Sieg zu Sieg fortschreiten? Wenn ihr das wollt, dann besucht Jesus im Allerheiligsten oft. Und es ist ähnlich, ich habe von dem Bauern erzählt, aus meiner Ortschaft, der gespürt hat, dass die Werktagsmesse mehr Kraft, mehr Segen bringt wie am Sonntag. So kann ich es auch sagen, dass gerade diese Augenblicke, diese stillen Augenblicke vom Tabernakel ganz besonders starke Augenblicke sind. haben wir auch wieder ein Wort vom barmherzigen Heiland, der zur heiligen Schwester Faustina gesagt hat, weil so wenige zu mir kommen im Tabernakel, der Allerheiligsten, Altarsakrament, deswegen überschütte ich sie mit meinen Gnaden, mit meinen Gaben. Und das darf man manchmal so richtig spüren, wenn man alleine vor dem Tabernakel kniet oder sitzt oder steht und einfach diese Zeit, diese Stille vor Jesus verbringt. Immer wieder spüre ich dann, wie Jesus da ist, wie Jesus mir Kraft gibt, wie Jesus mir seinen Segen schenkt. Ich möchte auch kurz erwähnen, manche werden es kennen, dass das auch meine Berufungsgeschichte war vor dem Allerheiligsten, der Augenblick meiner Berufung. Habe es erwähnt, wir sind gemeinsam ins Kloster eingetreten, in die Gemeinschaft eingetreten, bin damals meinem Zwillingsbruder gefolgt und meine Berufung habe ich vor dem Tabernakel bekommen, habe ich vor dem Tabernakel gefunden. Wieder einmal war ich alleine vor dem Tabernakel, habe ein bisschen stille Zeit verbracht vor dem Tabernakel und da kam ein Gedanke, ein ganz klarer, starker Gedanke, Jesus ist da. Jesus ist da. Wer diesen Gedanken nicht schon gehabt? Aber mit diesem Gedanken eine derart starke Freude, ein derart starker Jubel, der dann tagelang angehalten hat. Und mit dieser Freude, mit diesem Jubel der Gedanke, ja Jesus, weil du da bist, will ich mein ganzes Leben dir geben. Möchte ich mich für dich einsetzen und möchte vielen Menschen helfen, auch dich zu finden und mit dir diese Freude, diesen Jubel, den du mir heute oder in diesen Tagen schenkst. Und das möchte ich euch allen ans Herz legen, auch in der Zeit, wo das Angebot der Heiligen Messen immer mehr reduziert wird, wo man immer weitere Strecken fahren muss, um eine Heilige Messe zu bekommen. Der Tabernakel ist doch noch, muss ich sagen, in den meisten Kirchen da. Das Allerheiligste ist noch in unseren Kirchen. Ihr seht, wie vorsichtig ich mich ausdrücke, weil die Entwicklung ist natürlich eine gewisse. Aber ich denke, da wo Bete sind in den Kirchen, vor den Tabernakeln vom Allerheiligsten, dort besteht auch die Aussicht, dass das Allerheiligste bleibt und weiter verehrt werden kann. Und das Erste, was jeder von uns tun kann, immer wieder kurz in die Kirche hineingehen. Passt einmal auf, wie oft wir im Laufe der Woche an Kirchen vorbeikommen. Das ist fast automatisch, dass man dran vorbeifährt. Sagt zu eurem Schutzengel, erinnere mich dran, wenn ich wieder an einer Kirche vorbeikomme, dass ich kurz anhalte und kurz hineingehe. Wir gehen ja auch zum Metzger, wir gehen ja auch zum Bäcker, wir gehen ja auch, was weiß ich, in die Apotheke, um schnell etwas zu kaufen. Wäre es da nicht möglich, die Kirche mit hineinzunehmen in unser Tagesprogramm, Jesus kurz zu besuchen? Und ihr werdet spüren, wenn ihr Jesus zuliebe in die Kirche geht, er überschüttet euch mit seiner Liebe, mit seiner Gnade und gibt euch Kraft, genau auch in diesen Augenblicken, wo alles scheinbar schwer ist oder unerträglich ist. Und ich weiß, alle, die es schon ausprobiert haben, die werden das lieben, diese Stille. Und ja, diese Freude kennen sich auch viele, wenn man so ganz alleine vor dem Herrn knien darf und Jesus ganz alleine für einen da sein darf. Natürlich braucht man sich nicht ärgern, wenn jetzt noch ein zweiter oder dritter reinkommt. Es ist Gnade und Segen für jeden da. Es wird jetzt nicht geteilt oder gedrittelt. Aber ja, denkt daran, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, wer die Möglichkeit hat, fragt eure Pfarrer oder fragt die Pfarrverantwortlichen, ob die Möglichkeit einer Anbetungsstunde besteht und sucht Gleichgesinnte, die mit euch zusammen sich Zeit nehmen für eine Anbetungsstunde, sei es am Herz-Jesu-Freitag oder an einem anderen Tag, vielleicht vor oder nach der Wochenmesse, dass Jesus Christus im Tabernakel nicht vergessen ist, sondern angebetet wird. Und was gerade noch in meiner Jugendzeit auch wichtig ist, wenn ihr dann auf dem Glaubensweg seid, wenn ihr Jesus Christus gefunden habt, wenn ihr Jesus Christus nachfolgen werdet, dann stellt euch auf Prüfungen ein. So steht es ja schon in der Heiligen Schrift. Macht euch auf Prüfungen gefasst, weil das Gold wird im Ofen, im Feuerofen geläutert. Auch wenn ich jetzt nicht Gold bin, muss ich mich trotzdem darauf einstellen, dass ich geläutert werde. Und wie habe ich vorher gesagt, die ganz mit Jesus verbunden sind, die haben die Hoffnung, dass sie nach dem Tod möglichst gleich schon in den Himmel eingehen dürfen, weil sie ganz mit Jesus in Liebe vereint sind. Oh ja, werden manche denken, die Läuterung, die ist dann schon hier auf der Erde. Und da habt ihr recht, das fängt schon hier auf der Erde an. Wer Jesus Christus nachfolgt, wer sich mit Jesus verbindet, der muss sich auf Prüfungen gefasst machen. Sei es in der eigenen Familie, sei es im Bekanntenkreis, sei es bei der Arbeit. Oh ja, die Arbeitskollegen, die merken sofort, dass ihr Christen seid, auch wenn ihr nicht predigt. Durch euer Verhalten, durch euer Vorbild. So wie man merkt, dass ein Priester, ein gläubiger Priester ist, in der Art und Weise, wie ihr die heilige Messe feiert, so merkt man auch an euch, dass ihr gläubige Christen seid, ohne dass ihr predigen müsst. Predigen möglichst reduzieren auf wenige Worte, weil es kommt oft für die anderen anmaßend drüber, auch wenn wir es nicht so meinen. Es reicht, dass ihr, dass wir uns als Christen verhalten. Die kriegen doch sofort mit, wenn wir nicht schimpfen und nicht fluchen, wenn wir unsere Arbeit genau und sorgfältig erledigen, wenn wir nicht irgendwie das ein oder andere mitgehen lassen oder so kleine Betrügereien machen. Machen doch alle, heißt's. Brauchst ihr doch nichts denken. Vorsicht, Teufelchen. Das heißt, Jesus sagt, wer im Kleinen treu war, den werde ich über Großes setzen. Und hier, wenn ihr, wenn wir im Alltag einfach unseren Glauben leben, genügt es für die anderen, um auch zur Besinnung zu kommen. Und vielleicht fragt der eine oder andere uns, warum machst du das? Dann dürfen wir, wie es heilige Petrus sagt, ganz bescheiden antworten, weil ich an Jesus glaube und Jesus mir eben diese Kraft und diese Freude schenkt. Und wie gesagt, wer Jesus Christus dienen will, nachfolgen will, muss sich auf Prüfungen gefasst machen. Und diese Prüfungen können vielartig sein. Aber es können natürlich auch Krankheiten und Leiden sein. Nein, nicht, dass Jesus diese Leiden und diese Krankheiten will. Aber es sind Prüfungen, wo sich unser Glaube bewähren muss. Wo wir in diesem Sinn vielleicht gerade noch einen tieferen Zugang zu Jesus Christus finden. Und es war auch für mich eine interessante Lektion, als ich meine Berufung gefunden habe und gewusst habe, ja, ich will Priester werden und ich will Jesus in die ganze Welt hinaustragen. Da hat es angefangen mit gesundheitlichen Beschwerden. Und da kommt man natürlich sofort als Jugendlicher auf die Gedanken, was ist los? Jetzt habe ich meine Berufung erkannt, jetzt will ich Jesus folgen und jetzt geht es mir schlecht. Und der erste Augenblick der Rebellion, wie gesagt, ist nachvollziehbar. Aber dann gibt es ja liebe Bekannte, die vielleicht ähnliche Situationen kennen und auch schon durchgemacht haben und dir dann weiterhelfen. Da war es dann auch ein Priester, der Gedanke, der mir sehr geholfen hat, wenn du bittest und bittest und bittest und Gott lässt dir deine Leiden und deine Beschwerden, dann fang an dafür zu danken. Weil Gott weiß, für was es gut ist. Und so fügt es ruhig immer wieder diese Leiden, diese Beschwerden hinzu, die ihr Jesus übergebt. Jesus nennt es ganz banal das Kopfweh. Ich gebe dir das Kopfweh. Sorge du, ich gebe dir meine Niedergeschlagenheit, meine Traurigkeit. Ich gebe dir meine Schmerzen, was es auch immer ist. Sorge du, dieses Vertrauen Jesus, auch wenn ich es jetzt nicht verstehe, dass ich jetzt krank geworden bin, dass ich jetzt leiden muss, dass ich jetzt ja mit letzter Kraft meine Aufgaben erfülle. Auch wenn ich es nicht verstehen kann, Jesus, du weißt, für was es gut ist. Sorge du. Es ist ein Geheimnis, dass die Gebete uns mit Jesus verbinden, aber dass wir eine besonders innige, tiefe Verbindung mit Jesus finden durch das Leiden, durch die Schwierigkeiten, durch die Beschwerden. Und wenn wir das so im Leben kennenlernen dürfen und damit umgehen lernen, dann hilft uns das enorm in der Sterbestunde. Die kommt für jeden Einzelnen von uns. Die Sterbestunde. Mit allen möglichen Gedanken und Emotionen. Auch wenn man nur noch da liegt und nichts mehr tun kann. Da drinnen, da arbeitet es oft auf Hochtouren. Wenn man das dann schon im Leben gelernt hat, Jesus, ich gebe dir jetzt diese Gedanken, ich gebe dir jetzt diese Gefühle, ich gebe dir jetzt diese Schmerzen, Sorge, du. Dann ist das ein ganz, ganz, ganz großer, ganz große Hilfe, gerade auch in den Tagen, in den Wochen, wo man vielleicht sterbenskrank daliegt. Und wir sagen es immer wieder, die Heiligen, diese Leiden, die wir auf Erden annehmen, aus Liebe zu Jesus tragen und aufopfern, können Großes bewirken für uns, für unsere Lieben, für die Angehörigen. Im Fegefeuer heißt es, sind die Leiden unglaublich viel stärker und letztendlich bewirken sie gar nichts mehr. Die armen Seelen können nur leiden und warten, warten und leiden. Und ich habe es gestern angedeutet, als die heilige Maria Margareta Alacoque ihren Beichtvater gesehen hat, der sich nach dem Tod ihr gezeigt hat, da hat sie nur weinen können. Herz erweichend weinen müssen, weil sie ihren Beichtvater so hat leiden müssen, leiden sehen. Und wir können uns nicht vorstellen, was das Fegefeuer bedeutet, aber der barmherzige Heiland hat auch zur heiligen Schwester Faustina gesagt, wenn ihr wüsstet, wie sehr die armen Seelen im Fegefeuer leiden, ihr würdet viel mehr für sie beten. Und andererseits, wenn wir für sie beten, sind sie aus Dankbarkeit wieder unsere Fürsprecher. Und auch ein Gedanke, den ich gerne weitergebe zur Danksagung, die wir meistens eher gewohnheitsmäßig, schleißig oder vielleicht wenig pflegen, ladet die lieben verstorbenen Angehörigen ein. Da sagt, du lieber verstorbener Papa oder Mama oder Oma oder Opa, tut ihr jetzt mit mir die Danksagung machen. Man weiß eben auch von Erscheinungen von Verstorbenen, die sich gezeigt haben, dass es für sie ein ganz großer Trost war, dass sie bei der Danksagung dabei sein durften, eingeladen wurden und auf diese Weise mit Jesus anbeten durften und auf diese Weise große Erleichterung gefunden haben in ihren Fegfeuerleiden. Und so merken wir, dass die Leiden, die Beschwerden oft zu einem Ausbildungsprogramm gehören, das Gott einzelnen von uns zumutet. Warum, werden wir wahrscheinlich erst später begreifen, wem wir durch die Leiden, durch die Schwierigkeiten helfen konnten. Aber eines werdet ihr merken, gerade durch Leiden, gerade durch Schwierigkeiten, reifen wir und werden wir stärker und nehmen wir an geistiger Kraft zu. Hier ist die Mutter Gottes natürlich auch eine ganz große Helferin und die dürfen wir in diesem Sinn ganz besonders anrufen. Mutter Gottes, hilf mir und stärke mich. In unserer Gemeinschaft war natürlich auch ein ganz wichtiger Akzent, der Akzent auf dem Wort Gottes. Ich kann mich auch hier zurückerinnern, das waren die ersten Monate, die ersten Jahre unseres Gemeinschaftslebens. Da hat uns der Gründer die Psalmen erklärt. Und wir sind mit dem Psalmenbeten oft gar nicht so schnell fertig geworden. Heute haben wir in 10 Minuten die Laudes gebetet. Die hat dann oft 20, 30 Minuten oder länger gedauert, weil er bei jedem Satz, bei jedem Psalmvers einen Gedanken hatte, den er uns vermittelt hat. Und es war natürlich viel auf einmal, vielleicht zu viel auf einmal, aber eines ist uns da auch klar geworden, wie wichtig das Wort Gottes ist. Wie wichtig das Wort Gottes ist, um mit Jesus eins zu werden. Wie sagt Jesus in der Heiligen Schrift? Wenn meine Worte in euch bleiben, dann bleibt ihr in mir und ich bleibe in euch. Das heißt, wir werden ganz besonders eins mit Jesus durch die Heilige Schrift, durch das Wort Gottes. Es gibt ja auch verschiedene Zugänge zum Wort Gottes. Der eine Zugang ist natürlich das Tagesevangelium, welches mein Zwillingsbruder Tag für Tag mit einem kurzen Gedanken weitergibt. Die andere Möglichkeit besteht darin, dass man die Heilige Schrift aufschlägt und Kapitel für Kapitel liest und darüber nachdenkt. Eine weitere Möglichkeit besteht auch im Auswendiglernen von einzelnen Schriftstellen. Und möchte das auch ganz bewusst noch weitergeben, die Kraft des Wortes Gottes, damit es ein Gesamtbild ergibt. Habe gesagt, dass gerade das, was in uns aufsteigt, das, was uns beschäftigt, immer wieder Jesus gehört, dass wir ihm diese Armseligkeiten geben dürfen. Jetzt kann es natürlich sein, dass man derartig bohrende Gedanken hat, quälende Gedanken hat, dass man am Tag tausendmal sagen müsste, Jesus, ich gebe dir diese Gedanken oder diese Personen oder diese Situation, sorge du. Und man merkt, das ist zu wenig, das greift nicht. So wie man im Winter im Schnee die richtigen Reifen braucht, braucht man auch je nach Situation die richtige Gebetshaltung. Und eines vom Stärksten ist in diesem Sinn das Wort Gottes. Probiert es aus. Ihr werdet immer wieder merken, wie ihr Schriftstellen findet, wo ihr merkt, das passt genau auf meine Situation. Wie ihr die Bibel aufschlagt und merkt, ja, wie konnte Gott das wissen, dass ich jetzt gerade diesen Gedanken habe, mit diesen Gedanken mich herumquäle. Das ist ja genau die Antwort auf das, was mich beschäftigt und bewegt. Und hier hilft es, das Wort Gottes in diesem Sinn immer wieder in Gedanken zu wiederholen, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Wie sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, das, was wir an den Schriftworten, an den Worten Jesu in uns aufnehmen, das begleitet uns hinüber ins ewige Leben. Das verbindet uns, vereinigt uns aufs Tiefste mit Jesus. Und ich kann mich erinnern, es ist sicher schon 15 Jahre her, da hatte ich in meiner Pfarre, meiner Pfarrei eine ganz große Herausforderung, eine ganz große Schwierigkeit. Und diese Gedanken, diese Situation, das waren quälende Gedanken, bohrende Gedanken, die bin ich nicht losgeworden. Und da darf man immer wieder aufmerksam sein, man bekommt ja Hinweise, Vorschläge von Bekannten, von Freunden. Und Gott spricht ja teilweise direkt in Gedanken und Impulsen zu uns, aber oft auch indirekt über Priester, Freunde, Bekannte, Brüder, Schwestern. Und da darf man offen sein für diese Anrufe Gottes. Und es war dann gerade zu Beginn der Fastenzeit, da haben mir meine guten Bekannten ein Buch gegeben. Das Buch heißt Leben mit Vision und ist so ein kleiner Kurs, ein kleiner Crashkurs, sagt man auf Englisch, nämlich 42 Bibelstellen auswendig lernen innerhalb der 40 Tagen der Fastenzeit. Und das probiert es einmal. Das fängt ganz einfach an. Die erste Bibelstelle, das wiederholt man den ganzen Tag lang, diese Bibelstelle, und fühlt sich wohl. Und ihr merkt es, es ist ganz interessant, wenn ihr euch in Gedanken mit einer Bibelstelle beschäftigt, die euch gefällt, die euch was sagt, die euch irgendwie Kraft gibt. Und wenn ihr diese Bibelstelle immer wieder untertags wiederholt, dann spürt ihr zuerst einen Frieden. Ihr spürt immer wieder auch eine Kraft. Und vor allem merkt ihr sehr schnell, wenn ich mich mit dieser Bibelstelle beschäftige, dann haben diese anderen, die sogenannten Parasitengedanken, keinen Platz mehr. Das ist so, wie wenn man Blumenbeet so dicht vollsetzt mit Blumen, dass kein Unkraut mehr Platz hat. Und das ist eben auch ein Geheimnis von den Bibelstellen, vom Wort Gottes. Weil durch das Wort Gottes kommt der Jesus Christus, Gott selber, zu uns und alles Böse, Negative muss weichen. Und wie gesagt, die Fastenzeit hat leicht angefangen. Aber dann müsst ihr ja immer wieder die Bibelstellen wiederholen, die ihr schon gelernt habt. Und von Woche zu Woche, Fastenzeit hat 7 Wochen, werden es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und am Ende habe ich gemerkt, jetzt fängt der Kopf an zu rauchen. Ist ja auch nicht schlecht. Ich meine, wenn man so richtig Feuer macht, dann verbrennt alles, was jetzt in diesem Sinn irgendwie nicht reingehört. Und das war natürlich ja, wie eine Therapie, wie eine Wort-Gottes-Therapie, aber hat mir unwahrscheinlich geholfen. Und es ist interessant, versucht es einmal, wenn ihr dann angenommen habt, 7 oder 10 Bibelstellen auswendig gelernt, versucht es dann einfach, die Augen zuzuschließen und diese Schriftstellen zu wiederholen. Es ist wie ein klarer Spüler. Beim Geschirrspüler gibt es ja den Klarspüler. Da merkt sie, hoppla, das tut gut und es beruhigt und es schenkt Frieden. Und man bekommt wieder klare Gedanken. Diese Fastenzeit ist vorbeigegangen. Die 40 Bibelstellen habe ich in diesem Sinn auswendig gelernt. Aber weil es immer wieder in den vergangenen Jahren Bibelstellen gab, wo ich gespürt habe, jetzt, das berührt mich, da spricht jetzt Gott zu mir, das gibt mir jetzt ein neues Licht auf irgendeine Situation, sind es aus diesen 40 Bibelstellen inzwischen viel, viel mehr geworden, über 120. Und das ist auch interessant beim Autofahren, wenn man größere Strecken fährt, versucht es, diese Bibelstellen zu wiederholen, das macht frisch und heißt nicht, dass man deswegen abgelenkt ist beim Autofahren, aber das gibt in diesem Sinn auch wirklich innere Kraft, das Wort Gottes. Und hier ein ganz kleiner Gedanke auch, obwohl das jetzt ein wichtiges Thema wäre, Maria, sorge du, ist eigentlich ein eigener Vortrag, aber hier ein kleiner Gedanke, den ich unbedingt einflechten möchte. Der heilige Antonius Maria Claret gibt den Hinweis, die Worte Gottes, die Schriftstellen mit der Mutter Gottes zu durchdenken. So wie die Mutter Gottes über die Schriftstellen nachgedacht hat und versucht hat, die Schriftstellen zu verstehen, sollen wir mit der Mutter Gottes die Bibel lesen, die Bibel betrachten, die Bibel versuchen zu leben. Und es bekommt nochmal ein ganz neues, dynamisches Leben, wenn wir mit der Mutter Gottes zusammen die Heilige Schrift lesen. Sagen, Mutter Gottes, wie hast du das verstanden? Wie hast du das erklärt? Wie hast du das versucht zu leben? Und es ist noch einmal ein ganz neues Licht, welches auf das Wort Gottes fällt. Die Heilige Schrift, das Wort Gottes, möchte hier noch etwas hinzufügen, was auch eine andere Situation beleuchtet. Jesus, sorge du. Ihr merkt, Jesus ist so vielfältig, so groß, dass wir ihn in jeder Lebenslage mit einbeziehen können und er uns wirklich hilft, auf dieser Erde ihm nachzufolgen und ihn immer mehr lieben zu lernen. Ich möchte noch das Thema Angst ganz kurz ansprechen. Auch hier ein einfacher Gedanke. Jesus, ich gebe dir meine Ängste, sorge du. Wenn es das ganz normale, alltägliche, ängstliche ist, das so leicht hochschleicht, dann geht es auch schnell weg. Jesus, ich gebe dir meine Angst, sorge du. Dann reicht es 1-2 Mal und die Ängste sind weg. Aber wenn es stärkere Ängste sind, wenn es Existenzängste sind, wenn es schon ja, ganz starke Angst- und Panikattacken sind, dann spürt man, dass eben dieses einfache, leichte Gebet, Jesus, ich gebe dir diese Angst, sorge du, zu wenig ist und ich damit nicht weiterkomme. Das Erste, was alle ausprobieren können, wenn sie Angst haben, ist singen. Singen, es ist ganz interessant. Ich habe gelesen, ihr könnt mich dann gerne verbessern und korrigieren, aber ein ganz interessanter Gedanke, dieselbe Gehirnregion bei Menschen, die für die Angst zuständig ist, wenn man so sagen darf, dieselbe Region ist auch zuständig oder ist aktiv, wenn wir singen. Das heißt, es geht nur entweder oder. Du kannst das Licht nur einschalten oder ausschalten. Und wenn ihr natürlich singt, Jesus, dir lebe ich, das ist zu wenig, mit Kraft und voller Feuer, und da muss man sich überwinden. Es ist klar, wenn man so niedergeschlagen ist, ängstlich ist, dann kann ich ja nicht, überwinde dich, du kannst es, nimm das Buch in die Hand, oder wenn du einen Lieblings hast, dann hol das Buch raus, sing es mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft. Oder wenn das noch zu wenig ist, dann nimm deinen CD-Player, ich sage jetzt nicht Rockmusik oder Schlagermelodien, weil das sind ja schon wieder Worte oder Gedanken, die uns, was weiß ich, ablenken könnten oder das Ganze verstärken können, was an Angst da ist. Sondern nein, nimm Loblieder, nimm Lobpreislieder, tut die CD anmachen und singt mit Leibeskräften mit diese Loblieder. Und ihr werdet staunen, dass wenn ihr kräftig singt, diese Ängste, diese Umklammerung sich löst und ihr wieder atmen könnt. Dasselbe auch, wenn ihr unterwegs seid. Es ist interessant, auch nachts, wenn Ängste kommen. Man braucht nicht so laut singen, dass jetzt die Nachbarn aufwachen. Aber es reicht auch, wenn man jetzt in Gedanken singt. Interessant. Versucht das Lourdes Ave in Gedanken zu singen, Ave, Ave, Ave Maria. Da kommt natürlich noch der andere Aspekt mit herein, dass die Mutter Gottes auch kommt durch dieses Ave und diese Ängste vertreiben hilft. Aber wie gesagt, das ist das Erste bei der Angst, singen. Versucht mit Kräften zu singen, Loblieder zu singen. Denkt daran, was tun die Engel vor dem Thron Gottes? Sie machen Lobpreis. Sanctus, 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 heilig, heilig, heilig. Es muss ein wunderbarer Gesang sein im Himmel. Und darauf dürfen wir uns freuen. Da dürfen wir uns jetzt auf Erden schon einstimmen, vorbereiten auf diesen Lobpreis im Himmel. Und das ist das Erste. Immer wieder singen, von Herzen singen. Und ihr werdet spüren, interessant, die Angst ist weg. Ja, entweder Licht oder Dunkelheit. Entweder Angst oder Singen. Und ihr werdet es auch merken, das Singen, der Lobpreis gibt Kraft. Wenn ihr daran denkt, die ganzen Gospellieder sind entstanden in einer Situation, wo die Menschen, diese Sklaven, ausgebeutet, wirklich unmenschlichst behandelt worden sind. Und diese Gospellieder, die haben denen geholfen, diesen Christen geholfen, in dieser schrecklichen Situation nicht aufzugeben, nicht zu verzweifeln und haben einerseits diese Traurigkeit von ihnen genommen und ihnen Kraft gegeben für ihre Aufgaben. Und so werdet ihr merken, Lobpreis gibt Kraft, nimmt die Angst und verbindet uns mit Jesus Christus. Und hier zum Abschluss noch ein ganz wichtiger Gedanke, noch einmal eine Ausleihe von der heiligen Schwester Faustina. Ihr kennt es wahrscheinlich, auch diese Situation, wo sie die ganze Nacht im Gebet verbracht hat. Und als sie dann die Kapelle verlassen hat und auf dem Weg zu ihrer Zelle war, sieht sie plötzlich, wie große, scharfe Hunde über sie herfallen. Sie hat gewusst, es sind Dämonen, und hört noch, wie die Dämonen schreien: wir zerreißen sie, weil sie hat uns in dieser Nacht viele Seelen entrissen. Und wie hat die heilige Schwester Faustina reagiert? Wenn es Gottes Wille ist, zerreißt mich. Und was haben diese Dämonen gemacht? Fluchtartig diesen Raum verlassen und haben geschrien, weg von ihr, der Herr ist bei ihr. Wenn es der Wille Gottes ist. Und ihr könnt es immer wieder versuchen, euch ganz in den Willen Gottes zu ergeben. Lieber Gott, wenn du das willst, soll es geschehen. Und es ist ein wunderschöner Gedanke, Gott will das Gute, Gott will das Liebe, Gott will, dass alles ordentlich geht. Ruft den Willen Gottes an. Wenn Gott es will, soll es geschehen. Bin ich bereit? Herr, ich bin bereit zu gehen. Ganz egal, was auf mich zukommt. Wenn du bei mir bist, kann mir nichts geschehen. Deswegen immer wieder sich dem Willen Gottes übergeben. Herr, wenn du es willst, bin ich bereit. Und diese innere Bereitschaft zu gehen, sich dem Willen Gottes zu überlassen, schenkt auch eine unwahrscheinliche Freiheit und lässt auch wieder Ängste von uns abfallen. Und noch ein letztes, in ganz besonders schweren Situationen muss ich auch gestehen, was immer wieder hilft, was auch ein kleines Geheimnis ist, wenn ihr betet, wenn ihr Leiden, Beschwerden Jesus übergibt, Jesus, sorge du, wenn ihr Ängste Jesus übergibt, sorge du, wenn ihr Loblieder singt und die Angst ist wieder da und ihr sagt, Jesus, sorge du und das Ganze bleibt, dann gibt es auch noch einen ganz, ganz guten Gedanken, der immer wieder hilft. Jesus, wenn es dein Wille ist, dass ich das tragen soll, dann nehme ich es als Buße für meine Sünden. Und es kann ruhig schwer sein, weil es ist ja Buße für meine Sünden. Denk daran, das Fegefeuer, das ist eine harte Kost. Und Jesus sagte selber, wenn ihr wüsstet, wie sehr die armen Seelen im Fegefeuer leiden, ihr würdet ganz anders für sie beten. Und wir müssen davon ausgehen, entweder wir tun Buße in diesem Leben oder wir verschieben es auf das Leben nach dem Tod. Und ich finde es interessant, wenn ich Schmerzen habe, Beschwerden habe oder auch Ängste habe und sage, Jesus, alles Mögliche habe ich versucht, hat nicht, Entschuldigung, geholfen. Trotzdem sind diese Beschwerden, diese Leiden da. Jesus, aus Liebe zu dir, ich nehme es als Buße für meine Sünden. Und es ist interessant, mit diesem Gedanken, Jesus, aus Liebe zu dir, als Buße für meine Sünden, das ist halt jetzt mein Fegefeuer, dann habe ich es hinter mir, ist oft das Unerträgliche weg. Und mit diesem Gedanken, Jesus, aus Liebe zu dir, als Buße für meine Sünden, oder wenn ihr natürlich als Zweiter gehen wollt, für die armen Seelen im Fegefeuer, für meinen verstorbenen Vater, meine Mutter, meine Oma, mein Opa, dann bekommt das Ganze einen Sinn. Und mit diesem Sinn bekommt ihr eine Kraft. Eine Kraft, die euch hilft, diese schwersten Situationen durchzustehen. Weil ihr wisst, es ist nicht umsonst. Warum Gott das jetzt zulässt, er weiß es. Er gibt mir die Kraft, das durchzutragen. Und vielleicht hat es ein anderer dafür leichter. Das ist auch ein Geheimnis im Glauben. Dass Gott manchmal gerade seine Auserwählten bis bestimmte Dinge tragen lässt, ertragen lässt, durchleiden lässt, damit andere freigespielt sind. Weil der liebe Gott weiß, du, dein Kind oder dein Bruder oder deine Schwester, die sind jetzt in ganz großer Not, die würden zusammenbrechen. Du hast Kraft, du hast die starken Schultern dafür. Du musst es jetzt aushalten für ihn oder für sie. Und wenn wir nach dem Himmel sind, werden wir staunen, wie wir alles helfen konnten, auch durch dieses stellvertretende Gebet, stellvertretende Leiden und stellvertretende Opfer. Also wie gesagt, das ist das oft, weil es als letztes immer übrig bleibt. Jesus, wenn es einfach jetzt bleibt, ich nehme es an, könnt es gerne sagen, bewusst und freiwillig, Jesus, bewusst und freiwillig nehme ich das jetzt an. Nicht einfach, weil ich es tun muss, sondern bewusst und freiwillig aus Liebe zu dir. Entweder, wenn ich an mich denke, als Buße für meine Sünden oder für mein Kind, für meinen Enkel oder für meinen Bruder, der jetzt in Not ist. Und es ist auch interessant, weil diese Leiden, diese Beschwerden, diese Angriffe ja immer wieder vom bösen Geist kommen. Wenn ich so ganz bewusst und freiwillig diese Situation annehme, bewusst und freiwillig aus Liebe zu Jesus, für den Angehörigen, für das Familienmitglied, dass es dann oft sehr schnell vorbei ist. Was mich dann immer wieder wundert. Hoppla, nichts hat geholfen. Jetzt opfere ich das auf, bewusst und freiwillig, aus Liebe zu Jesus, für die armen Seelen im Fegefeuer. Und zack, schon ist es weg. Da merkt ihr, wer der Adressat war von diesen Leiden. Und dass dieser Adressat alles andere will, als dass wir damit wirklich jetzt weiter anderen helfen. Aber keine Sorge, es gibt dann wieder genügend andere Möglichkeiten, wie und wo wir anderen beistehen können.